Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Oftmals ist es halt wirklich einfach immer wieder testen, testen, testen und am Ende des Tages hast du einen heftigen Koffeinflash, ne?
Rainer Langguth stammt einer Familie von Genussmittelpionieren ab. Bereits 1920 wurde im Kolonialwarenladen in Hersbruck in einer eigenen Röstanlage vor Ort Kaffee geröstet. Viele Jahre später greift er diese alte Tradition wieder auf und röstet seit 2000 mit Fortessa wieder selbst. Alles mit dem Ziel, den besten Espresso außerhalb Italiens zu zaubern. Ob er das geschafft hat und worauf es ankommt, darüber sprechen wir heute im Genusstalk. Buongiorno, lieber Rainer.
Hallo Johannes, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dir und deinen Hörern heute viel Spannendes über die tolle und komplexe Kaffeewelt erzählen zu können, aber natürlich in einfache Worte gefasst. Und gut, ich habe zwar die italienische Handschrift, aber wie du raushörst, 100% fränkisch. Ne?
Ja, das hört man in der Tat. Wie bist du denn jetzt eigentlich tatsächlich zum Kaffeeröster geworden?
Du, wie damals eigentlich, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte damals als Student, Sport- und Touristikmanagement-Student, wollte ich einfach ein bisschen Geld dazu verdienen. Und damals kam der Trend mit Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten langsam auf den Markt. Und die erste Idee war damals, diese Kaffeemaschinchen zu vermieten. Und zu diesen Kaffeemaschinchen brauchst du ja Bohnen. Und da bin ich dann mit gerösteten Kaffeebohnen in Kontakt gekommen, hatte die Möglichkeit von einer Kaffeerösterei-Auflösung, einem Italiener, der die Rösterei gegen die Wand gefahren hatte, alles Equipment zu übernehmen. Damals als Schüler, Student, ich weiß noch, das waren 10.000 Mark, also alles, was du wirklich erspart und erarbeitet hattest, hatte ich dem Rest der ganzen Rösterei gewidmet und über den Tisch geschoben, mehr oder weniger. Alle haben gesagt, du spinnst wohl. Und mich hat schon immer in Italien, also wir sind familienbedingt auch große Italien-Fans schon immer gewesen, mich hat immer in Italien der italienische Espresso fasziniert. Und da hatte ich dann schon irgendwie eine Vision, habe ich gesagt, Mensch, Kaffee, echt ein tolles Tool. Wie gesagt, erstmal war es die Technik, mit der ich Kontakt hatte und im Endeffekt die Hardware. Und ja, zu dieser Hardware brauchst du die Software und ich hatte dann relativ schnell gemerkt, dass Kaffee sehr komplex ist, also nicht einfach die grünen Bohnen irgendwo in eine Röstmaschine reinschmeißen und es schmeckt schon irgendwann, sondern es ist eine kleine Wissenschaft.
Da kommen wir bestimmt auch noch gleich dazu. Bist du denn auch so ein bisschen der Tradition und den Spuren der Familie dann auch wieder gefolgt, weil die ja schließlich auch schon früher selbst Kaffee geröstet haben?
Ja gut, es waren wirklich dann ein paar Generationen dazwischen. Also ich hatte jetzt im Nachhinein betrachtet anscheinend irgendwie dieses Kaffee-Gen oder Espresso-Gen im Blut. Und wie gesagt, ein paar Generationen hatten ausgesetzt, irgendwas mit Genussmitteln oder Feinkost zu tun oder zu machen. Und anscheinend habe ich dann wieder irgendwo so intuitiv irgendwo das Kaffee-Gen der Familie wieder entdeckt. Ne?
War das eigentlich dann für dich vieles Learning by Doing oder hast du da auch in irgendeiner Art und Weise dann eine Ausbildung gemacht?
Du, damals, das war vor über 20 Jahren, das war wirklich autodidaktisch und Learning by Doing und ich hatte die große Chance oder Möglichkeit, damals mit einem alten Kaffeeröster mich austauschen zu können. Der hat über 40 Jahre lang Kaffee geröstet und hat gesagt, Mensch, ich hatte damals auch einen ganz kleinen Proberöster, hat gesagt, nimm die Bohnen, röst die so und so, dann hast du so eine norditalienische Autobahnraststätten-Espresso-Mischung. Gesagt, getan und es ist immer noch heutzutage unser Roma, also einer unserer bestlaufenden Espressi, relativ einfache Mischung, aber einfach lecker und norditalienisch. Ne? Also dem, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar und alles andere war halt wirklich dann testen, probieren, so ähnlich wie kochen ist Kaffeerösten.
Da sind wir schon beim Stichwort. Vielleicht kannst du uns ja auch einfach mal so kurz mitnehmen, wie überhaupt Kaffee hergestellt wird.
Also ich kann jetzt mal anfangen, wie im Qualitätsbereich oder in der Kaffeespezialitätenbranche, wo wir ja ansässig sind, wie da der Kaffee hergestellt wird. Das ist wirklich ein sehr kleiner oder prozentual sehr, sehr kleiner Anteil in Deutschland, also plus minus 5% nur. Gut, Tendenz steigen zum Glück und wir haben sogenannte Trommelröstmaschinen. Das ist eine Trommel und diese Trommel dreht sich und unten hast du praktisch Gasflammen, vereinfacht gesagt, und die Bohnen bleiben ja 15 bis 20 Minuten in der Trommel bei plus minus 200 bis 220 Grad maximal. Also da hast du einfach diese lange Zeit, um halt wirklich A, die Aromen optimal zu entfalten und B, halt auch diese ganzen Säuren und Negativstoffe in der Kaffeebohne zu senken. Im Vergleich dazu, Industrie, klar, time is money, da geht alles viel, viel schneller. Da müsst ihr euch vorstellen, da hat man so Heißluftgebläse und die Bohnen werden da in 1,5 bis 3 Minuten ja bei 400 bis 500 Grad einfach mal durchgeblasen. Das heißt, die sind noch nicht wirklich durch im innersten Kern und du hast noch sehr viele aggressive Säuren in den Bohnen, die ja vielen Leuten oftmals halt auf den Magen schlagen. Ne? Und guten Kaffee kann man sogar auch abends trinken. Ne? Ich habe mein Testchen jetzt hier. Ne? Ohne, dass man jetzt irgendwie nervös wird oder Magenproblemchen bekommt.
Was macht denn guten Kaffee denn aus? Dass er schonend geröstet ist oder gibt es da auch noch wesentlich andere Dinge? Was würdest du sagen?
Ja, es ist komplex. Also guter Kaffee fängt natürlich, du musst im Ursprung anfangen. Also im Endeffekt musst du halt wirklich erstmal gute Bohnen pflücken, selektieren. Also das ist nämlich Job des Farmers und des Pflückers. Dann müssen die Bohnen natürlich ordentlich aufbereitet werden. Das ist im Ursprungsland. Dann müssen die Bohnen ordentlich und pfleglich vom Exporteur behandelt werden, also die dürfen jetzt nicht schimmelig oder gammelig bei uns ankommen. Dann müssen sie ordentlich vom Röster behandelt werden. Dann oftmals, man sieht das oder bekommt das oftmals auch in der Gastro mit, dann natürlich am Schluss an der Kaffeemaschine müssen sie ordentlich behandelt werden. Und wenn irgendwo in dieser langen Kette irgendwo ein Fehler gemacht wird, und gut, leider ist es halt einfach auch so in der Gastro, die Jungs und Mädels, die wissen es ja oftmals auch leider nicht besser, da werden halt oftmals viele Fehler gemacht und diese ganze lange Wertschöpfungskette mit viel Liebe, Arbeit und Aufwand ist dann für die Katz. Ne?
Weil falsch zubereitet wird?
Genau, weil halt wirklich dann auch mit der Technik oftmals nicht richtig umgegangen werden kann. Ne? Und ja gut, das kann man natürlich als Kaffeeröster beeinflussen, indem man natürlich die Kunden an die Hand nimmt und dann auch so Barista-Trainings oder Coachings oder sowas auch anbietet. Ne?
Wie genießt man denn Kaffee optimal?
Du, das ist Geschmackssache. Es gibt ja so viele Aufbereitungs- oder Zubereitungsvarianten des Kaffees. Also was ich jetzt hier trinke, ist ein Kaffeecrema. Also im Endeffekt, wir sind in Deutschland, also wie trinkt man Kaffee? In Deutschland ist es ja das Brühkaffee-Land. Also alle möglichen Varianten des Brühkaffees, Pressstempelkanne, Handfilter, Soden-Kanne, Aeropress, gibt es alle möglichen Zubereitungsvarianten. Italienisch ist es der Espresso, also Espresso-Bar, Siebträgermaschine, oder jeder italienische Haushalt hat natürlich diese Mokka, diese Bialetti-Kanne im Haushalt stehen. Du hast natürlich dann auch den türkischen oder den griechischen Mokka, wieder auch eine andere Zubereitungsvariante. Du hast jetzt was relativ Neues, was aus Amerika zu uns auch nach Deutschland jetzt die letzten Jahre rüberschwappt, Cold Brew. Das heißt, der Kaffee wird da auch wieder ganz anders zubereitet, also mit kaltem Wasser aufgebrüht und nicht mit heißem. Also, ja, und es entstehen auch immer wieder ganz neue Trends und Ideen, wie man den Kaffee an sich macht. Ne? Aber in Deutschland ist und bleibt ja seit vielen Jahren Brühkaffee und ein Trend ist einfach auch, klar, Vollautomat und ganze Bohne.
Cold Brew hast du jetzt ja gerade schon mal als Stichwort geliefert. Du hast mir ja auch etwas Kaffee zugeschickt. Und was ist das? Kalt aufgegossener Kaffee? Du mischst auch damit Cocktails? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, ist sehr, sehr spannend, das Thema Cold Brew. Also wir hatten da erst vor 3-4 Jahren zuallererst mal Kontakt. Und wir als Kaffeerösterei, wir haben mit den Jahren über 10 verschiedene Espresso-Mischungen, alle möglichen Kaffee-Cremas, Länderkaffees, dachte man einfach, ach, nimmst einfach eine der Mischungen über 12 oder 24 Stunden einfach in kaltem Wasser ansetzen und irgendeiner schmeckt schon, war aber leider nicht so. Das heißt, wir durften uns wieder in die Hexenküche stellen und eine neue Rezeptur für Cold Brew entwickeln und haben auch wirklich was recht Gutes entwickelt, weil Cold Brew wird ja, wie gerade schon angerissen, über 12 bis 24 Stunden einfach nur in kaltem Wasser extrahiert und dadurch entwickeln sich die Aromen und Säuren komplett anders als bei heißgebrühtem Kaffee. Und du möchtest natürlich dann nicht irgendwas komplett Wässriges und du magst auch nichts Saures, du möchtest doch ein bisschen Körper drin. Es muss pur schmecken, es muss mit Milch schmecken, es muss, wie du gerade angerissen hattest, auch als Cocktail schmecken, also entweder mit Alkohol oder wir haben auch richtig tolle so Kaffeelimonaden entwickelt, bis hin zu Cold Brew Kaffee, klingt jetzt verrückt, aber ist wirklich eine tolle Limonadenvariante. Cold Brew Kaffee mit Almdudler und einem Schuss Ananassaft zum Beispiel. Oder Cold Brew mit Bitter Lemon oder Cold Brew mit Tonic Water. Also das ist halt ein Produkt, also da nicht wie diese Heißgetränke, die also wirklich feste Rezepturen haben, sondern du kannst dich mit Cold Brew echt kreativ austoben.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr da, du hast jetzt gerade so liebevoll Hexenküche genannt, abtaucht und an einer neuen Röstung arbeitet?
Also du hast halt entweder eine Kundenvorgabe, dass ein Kunde anfragt und sagt, Mensch, ich möchte den und den Geschmack, und dann ist es für uns eine Herausforderung, irgendwie den Geschmack auch hinzubekommen. Oder wir haben selber irgendwelche Ideen, Visionen oder von anderen Röstern irgendwelche Geschmäcker im Kopf, wo man jetzt sagt, Mensch, genau in die Richtung oder noch ein bisschen besser möchten wir jetzt was zusammenbasteln. Und dann hast du natürlich als langjährig erfahrener Röster schon irgendwo so die Geschmacksprofile der verschiedenen Bohnen und Länder im Hinterkopf und denkst, ja, ich nehme jetzt von dem Land ein Drittel, von dem und von dem, misch das zusammen und dann könnte was Gutes rauskommen. Also du hast bei den Kaffeebohnen, ich sage immer so, Charakterbohnen und Füllbohnen. Das heißt, du musst die Charaktere mit Füllbohnen mischen. Also wenn du nur Charaktere hast und die übereinander frachtest, dann ist es überfrachtet und eher kontraproduktiv. Und das ist wie beim Kochen. Du brauchst halt immer irgendwo eine Balance zwischen Körper, Säure, Bitterness. Also du brauchst von allem ein bisschen was, aber irgendwo ausgewogen. Also du magst jetzt keinen sauren oder bitteren Espresso zum Beispiel, aber diese leichten Edelbittertöne in dem Espresso, die sind ja gewollt zum Beispiel. Ne?
Heißt also, ihr werft das Ganze dann in eure Rösttrommel, röstet das entsprechend unterschiedlich lang, dann macht ihr einen entsprechenden Kaffee draus, probiert, ob das dann auch im Endeffekt genau der Geschmack ist, den ihr vorher im Kopf hattet.
Exakt, also wir haben natürlich dann kleine Proberöstmaschinchen, also wo immer so 100 Grammweise der Kaffee geröstet wird, weil wenn man natürlich mit der großen Röstmaschine 30 Kilo Chargen einfach mal testet, das wäre ein bisschen teuer und aufwendig, und genau wie du sagst, man macht in kleinen Mengen Mischungen, probiert die und dann entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und ja, oftmals ist es halt wirklich einfach immer wieder testen, 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 und am Ende des Tages hast du einen heftigen Koffeinflash. Ne?
Wie viele verschiedene Kaffeesorten habt ihr denn im Angebot?
Ja, wie vorhin schon angerissen, also ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber von den Espresso-Mischungen sind es ja über 10 verschiedene Mischungen, was mit den Jahren entstanden ist, unter anderem auch sehr leckere Bio Espresso-Mischungen, also da gibt es am Markt relativ wenig gute Bio-Mischungen. Gut, es gibt mittlerweile schon mehr Bio-Espressi, aber wenige bisher, meiner Meinung nach, die wirklich gut schmecken. Kaffee-Crema haben wir auch noch, 4 oder 5. Dann haben wir noch alle möglichen Länder- oder Plantagen-Kaffees. Also man kommt dann schon so auf plus minus 25 verschiedene Geschmacksnuancen dann. Oder Mischungen, nicht nur Mischungen, sondern halt entsprechend auch sortenreine Kaffees sind es unter anderem auch noch.
Kann man da auch einen Fortessa-Stil rausschmecken aus diesen Sorten und Mischungen?
Ja, also unsere Handschrift, wie vorhin angerissen, ist dieses italienische und ja, ich sage mal, unsere Vision ist ein Anbeginn. Unser Ziel ist, den besten Espresso außerhalb Italiens auf die Straße zu bringen. Und wir arbeiten nach 20 Jahren tagtäglich immer noch dran. Also wir wollen nicht sagen, dass wir den besten außerhalb Italiens haben. Aber es soll einfach bedeuten, dass wir halt wirklich Italien, Autobahnraststätten oder kleine Kaffeebars so als ja, unsere Vorbilder haben. Und es soll bedeuten für den Endkunden, der Espresso vor allem und auch die Kaffeemischungen, die soll dann wirklich ausgewogen schmecken. Und wir möchten mehr so diese nussigen, schokoladigen Töne und diesen langen, ja, nachhaltigen Abgang. Ich sag immer, Italien, Autobahnraststätte, du fährst raus, 10 Minuten danach, nach dem Espresso trinken, hast du immer noch diesen angenehmen Geschmack auf der Zunge. Also das ist so unsere Fortezza-Handschrift.
Also immer noch nicht erreicht den besten Espresso. Der Anspruch ist entsprechend auch hoch, nehme ich an, außerhalb Italiens zu rösten. Aber wie mache ich denn jetzt den besten Espresso? Mache ich den mit einem Vollautomaten, mit einem Siebträger oder, wie eben ja auch schon gesagt, mit der Bialetti?
Gut, also wenn du wirklich den perfekten Espresso haben möchtest, dann kommst du nicht um eine Siebträgermaschine drumherum, ob das jetzt eine kleine oder eine große ist und auch, ja, kein Vollautomat der Welt, auch diese großen Kisten, die gibt es ja mittlerweile für 30.000 € und noch mehr, haben wir auch schon alles getestet, aber die kriegen niemals die Siebträgerqualität hin, auch wenn du dich noch so anstrengst beim Einstellen der Maschinchen. Und ja, es gibt ja, wie vorhin schon kurz angerissen, halt wirklich exakte Definitionen, wie ein Espresso denn sein sollte. Und ja, du kannst halt nur mit den Siebträgermaschinen auch diese Emulsion, diesen Geschmack, diese Cremigkeit herausarbeiten. Und ich sag mal, die Fachleute schmecken wirklich den Unterschied, auch wenn es nur ja, mittlerweile relativ kleine Prozentpunkte sind Unterschied von toll eingestellten Vollautomaten zu toll eingestellten Siebträgermaschinen. Also die Vollautomatenhersteller werden schon auch immer besser und arbeiten mit allen technischen Tricks, aber Siebträgerqualität, ja, ist Nonplusultra einfach für Espresso.
Wie viel macht da das Wasser auch dabei aus oder spielt das nur eine geringe Rolle bei der Espresso oder allgemein bei der Kaffeequalität?
Ja gut, du musst ja bedenken, also Wasser ist ganz, 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 ganz wichtig und auch unsere Kaffeewelt hat es wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang ziemlich stiefmütterlich behandelt und du hast ja in jeder Tasse Kaffee oder Espresso 95 bis 98% Wasser drin, also eigentlich das Hauptprodukt und Wasser ist für mich persönlich seit ja, die letzten 4, 5 Jahre so meine Spielwiese, wo ich dann wirklich mit sehr vielen Wasseraufbereitungsanlagen und Techniken jetzt auch immer noch teste, um einfach da nochmal, wie gesagt, unserem Ziel noch näher zu kommen, um halt wirklich alle möglichen Stellschrauben zu drehen. Und Wasser, also da ist die Wissenschaft auch noch lange nicht am Ende. Da, also Wasser ist ganz, ganz wichtig, egal welche Kaffee oder Espresso oder was auch immer Zubereitung ich verwende. Aber da sollte man echt drauf achten, wenn das Wasser zu hart ist, dann schmeckt der Kaffee zu stumpf. Wenn das Wasser zu weich ist, dann geht der Kaffee oftmals zu sehr ins Saure. Also da kann man den Geschmack wirklich auch noch mal ordentlich beeinflussen.
Und die Bohne für einen richtig guten Espresso, was ist das für eine Sorte? Eine Robusta oder anderes?
Ja, also das ist genau das richtige Stichwort für mich. Also manche nennen mich Mr. Robusta. Ich bin ein bisschen so ein robuster Missionierer seit vielen Jahren. Weil ich sage den Leuten auch bei den Seminaren immer, du nimmst jetzt mal einen Vergleich, einfach mal, gehen wir mal von der Kaffeewelt weg, gehen wir mal zum Wein. Du hast eine Flasche Weißwein und eine Flasche Rotwein. Und es steht nur immer drauf, 100% Weißwein, 100% Rotwein. Das ist genau das Gleiche, was die Werbung den Endkunden seit vielen Jahren suggeriert. 100% Arabica sei das Beste. Was es aber nicht unbedingt sein muss. Denn wir wissen, Industriekaffee mit 100% Arabica, ja, kannst du oftmals wirklich gar nicht trinken, weil die halt wirklich so grottenschlechte Qualitäten verwenden. Und unser Robusta, den wir einkaufen, ist einer der besten auf dem Weltmarkt aus Indien. Ein Gourmet Robusta. Und der kostet auch im Einkauf deutlich, deutlich, deutlich mehr als jetzt irgendwelche Industrie-Arabicas. Also niemals blenden lassen von 100% Arabica. Also unsere Kunden haben uns ja mit den Jahren sogar dazu genötigt. Wir haben mittlerweile eine 100% Robusta in der Tüte, unser Puro. Und die Leute lieben den. Null Säure, mega Körper, mega Crema, aber Obacht geben, doppelt so viel Koffein, da geht die Pumpe.
Wo kriegt ihr sonst noch den Kaffee her? Du hast jetzt gerade gesagt, Indien kommt der Kaffee wirklich dann aus der ganzen Welt, wo eben auch Kaffee wächst. Ne?
Ja, exakt. Also wir haben natürlich, wie vorhin schon gesagt, unsere Haus- und Hofmischungen mit den Jahren und da brauchen wir halt immer irgendwo auch unsere Länder, die wir bisher auch immer verwendet haben, weil sonst schmeckt der Kaffee ja sonst anders, wenn ich andere Länder und andere Sorten verwenden würde. Und unsere Hauptländer oder Bezugsländer sind Indien, also da haben wir sowohl tolle Arabicas als auch Robustas, Brasilien, Peru, Nicaragua, Indonesien, dann haben wir auch noch, was haben wir noch alles, Kolumbien haben wir ein bisschen was, also wirklich ja, rings um den Äquator, da läuft ja der Kaffeegürtel, also von vielen verschiedenen Kontinenten und Ländern beziehen wir die Kaffees, aber man hat irgendwo so seine Lieblingsländer und Sorten, wo man halt wirklich seit Jahren regelmäßig und konstant einkauft und ab und an kauft man dann auch immer ein bisschen so ja, speziellere Geschichten und einen tollen Panama-Kaffee haben wir zum Beispiel auch, das ist ein bisschen was ja, Spezielles, wird auch nicht gemischt, sondern ganz sortenrein getrunken.
Wie unterscheiden sich denn die Bohnen vom Geschmack her, je nach Anbauland? Ist das ähnlich dann auch, wenn man beim Wein vom Terroir spricht? Spiegelt sich das auch in irgendeiner Art und Weise bei der Kaffeebohne wieder?
Oh ja, exakt. Also du hast ja von den sowohl Arabica als auch Robusta Bohnen verschiedene Varietäten, also Untersorten. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein und dieselbe Sorte in verschiedenen Ländern anbaust, wo es halt angebaut werden kann, schmeckt der Kaffee, wenn er fertig ist, komplett anders, weil halt einfach der Boden, ich sag mal die Mineralien im Boden und auch ja, Feuchtigkeit und alle anderen Parameter unterschiedlich sind. Also da hast du niemals den gleichen Geschmack. Und wie beim Wein kannst du es wirklich vergleichen. Du hast natürlich von Land zu Land schon gewisse Grundcharaktere. Zum Beispiel die Brasilianer sind von Haus aus sehr mild und weich und säurearm. Ja, die Afrikaner, die sind oftmals genau das Gegenteil. Ja, oftmals säurebetonter, komplexer dann auch von den Aromen her. Wenn du jetzt so einen Kenia-Kaffee hast, also die Kenia-Kaffees, die sind von Haus aus wirklich ja, sehr fruchtig, spritzig, schöne Sommerkaffees, wo es ja wirklich dann auch so Zitronen- oder Zitrusnoten rausschmeckst. Das findest du zum Beispiel bei den Brasilianern gar nicht wirklich. No.
Spezial- oder auch Sondergeschichten wie mit diesem Panama-Café habt ihr auch ja noch in eurem Sortiment. Lupinen-Café hast du mir zukommen lassen. Was ist das denn?
Ja, das ist ein Projekt von uns. Vor ein paar Jahren sind wir durch Zufall draufgekommen, dass es, ich glaube, 1918 irgendwann schon mal einen Lupinenkongress in Hamburg gab und da gab es Lupinenschnitzel und hau mich tot. Das waren wahrscheinlich die ersten, so der erste Veganer-Kongress oder so ähnlich. Und unter anderem hatten die auch Lupinenkaffee. Und da sind bei mir nämlich die Ohren groß geworden. Da habe ich gedacht, wie Lupinenkaffee? Was ist denn das? Also logischerweise, klar, ein Kaffeeersatz. Und dann hatte ich geschaut, wo gibt's denn die Lupinen? Und lustigerweise gab es oder gibt es die Lupinen sogar hier in Franken. War für uns nämlich mega spannend, weil man gesagt hat, wir als Röster schauen immer in die weite Welt, dass man da ja irgendwo direkt einkauft und möglichst fair einkauft und so weiter. Warum nicht mal vor der eigenen Haustür anfangen? Und so ist der Lupinen-Kaffee oder unser Lupinen-Projekt Heide Original entstanden. Wir hatten dann Lupinen von den Biolandbauern bekommen, hier aus Franken sogar. Bekommen wir auch noch die Lupinen. Und dann ein eigenes Röstprofil entwickelt und das Ziel war natürlich in dem Fall auch wieder, möglichst nah an den, Anführungszeichen, echten Kaffeegeschmack ranzukommen. Und wir haben auch mit den Jahren wirklich echte Lupinen-Kaffee-Fans, die diesen Geschmack mögen und viele sagen, der hat so einen ja, Abgang wie ein guter Kaffee-Crema. Natürlich null Säure, null Koffein, aber ist und bleibt natürlich ein Kaffeeersatz, aber ein sehr guter Kaffeeersatz, den man gut nachmittags, wenn man Koffein nicht so verträgt, zu seiner Käse-Sahnetorte trinken kann.
Also ein bisschen was Leichteres.
Genau, genau.
Was hältst du denn eigentlich von solchen Kaffeesorten wie dem Jamaika Blue Mountain oder den Kopi Luwak? Das sind ja dann auch nochmal so spezielle Geschichten, die dann ja auch hochpreisig sind.
Genau, also das, wie du sagst, in unserer Spezialitätenwelt gibt es ja wirklich dann nochmal so ganz spezielle Spezialitäten, die natürlich, wo es auf dem Markt relativ wenig Angebot gibt und die Qualitäten sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel, ja, wie du sagst, ja, zum Beispiel Hawaii oder Jamaika Blue Mountain, das sind halt wirklich tolle Kaffees, aber nur eine begrenzte Verfügbarkeit und der Weltmarkt ruft einfach jedes Jahr nach diesen Qualitäten und die ja, können natürlich ja, mittlerweile fast verlangen, was sie wollen. Und das sind auch ganz tolle Kaffees. Auf der anderen Seite solche Sachen wie Kopi Luwak, dieser Schleichkatzenkaffee, ist auch eine spezielle Spezialität. Dieser ausgeschiedene Katzenkaffee aus Indonesien, ja, wird mehr oder weniger oftmals auch so als Mutprobe dann halt einmal getrunken und ist wirklich ein, also qualitativ schon ein guter Kaffee, weil die Katzentierchen sind Feinschmecker, aber ob man das ständig trinken muss und so viel Geld hinlegen muss und das andere nämlich das Tierwohl, mittlerweile gibt es da auch so richtige Farmen, ja, muss man nicht unbedingt unterstützen, meiner Meinung nach.
Ja, gibt genug andere Sorten,
exakt,
die ja, deutlich dann besser sind und vielleicht auch schonender.
Ja, so tolle Länder- oder Plantagen-Kaffees auch, die man ja auch für moderatere Preise kaufen kann und ja jetzt nicht für wie für Kopi Luwak da ein paar hundert Euros oder Dollar für ein Kilo hinlegen muss. Ne?
Kaffee, ganze Bohnen oder Pulver kaufen? Was empfiehlst du? Und dann frisch eben mahlen, klar, ne? Wenn ich jetzt eine Filterkaffeemaschine habe oder auch logischerweise einen Siebträger, dann muss ich natürlich auch mahlen, weil sonst bringt es ja nichts. Beim Vollautomat ist das Mahlwerk ja mit integriert, aber ist die ganze Bohne die bessere Einkaufsart und Weise, um auch Kaffee länger haltbar zu haben?
Also Nonplusultra natürlich hinsichtlich Geschmack und Qualität ist und bleibt die ganze Bohne, weil die ganze Bohne ist im Endeffekt für die Aromen so eine Art Aromatresor und möglichst dann immer erst kurz vor dem Aufbrühen oder Zubereiten frisch mahlen, ob das jetzt Siebträger ist oder auch zu Hause Handfilter, am besten eine kleine Mühle hinstellen und möglichst immer ganze Bohnen verwenden. A, wegen der Frische und B, auch wegen der Qualität. Also wenn du jetzt mal vergleichst mit dem Metzger, wenn du natürlich mal siehst, was der oben in Fleischwolf reinkommt, dann weißt du auch, was unten rauskommt. Weil wenn du jetzt vorgemahlenen Kaffee kaufst, ja, da weißt du natürlich oftmals nicht, was da so alles drin ist. Also oftmals, 100% Bestandteile der Arabica-Pflanze.
Ne? Wie bewahre ich den Kaffee am besten auf, damit er auch dann schön aromatisch bleibt und auch lange hält?
Ja, also Kaffee aufbewahren am besten, andersrum, also Aromakiller für Kaffee ist Sauerstoff. Das heißt, wenn du jetzt Kaffee in der Tüte hast und dann immer portionsweise rausschüttest, am besten in der Tüte belassen und mit so einem Clip oder einfach ein Gummi drumherum in der Tüte lassen und möglichst wenig hin und her schütten. Oder halt den Rest, wenn du eine Tüte angebrochen hast, in eine Aromadose. Also jetzt auch nicht den Kaffee, wie man oft hört, in Gefrierschrank oder Kühlschrank. Ist eher kontraproduktiv, weil natürlich durch diese Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit im Kühlschrank zum Beispiel entsteht natürlich Kondenswasser, was natürlich auch nicht so gut, oder Kondensfeuchtigkeit, was auch nicht so gut ist für die Bohne, wenn jetzt die Tüte nicht komplett geschlossen ist. Und Kaffee nimmt natürlich auch sehr viel und gern Gerüche an. Dann hast du die Tüte vielleicht ein bisschen offen und auf einmal hast du einen Kaffee mit Leberwurst-Flavor. No, das wollen wir auch nicht.
Kann aber auch vielleicht der Hit sein, ne?
Wobei, wer weiß, ne? Vielleicht fränkische Räucherbratwurst im Kaffee drin, lecker, fein. Ja. Wobei, du wirst lachen, wir haben wirklich auch mal mit einem fränkischen Metzger, ist auch erst ein paar Monate her, mal getestet, Kaffeebohnen zu räuchern, kalt geräuchert. Also ist verrückt, schmeckt auch wirklich in der Tasse wie so ein Schwarzwälder Räucherschinken. Also, ja, wer es mag, ne? Also wir wollten es ja nur mal testen, ob die Kaffeebohnen auch den Rauchgeschmack annehmen, aber das machen sie auf jeden Fall.
Also sind sie sehr sensibel, was das angeht.
Ja. Die nehmen wirklich alle möglichen Aromen auf. Also deswegen Obacht geben und möglichst halt luftdicht lagern und natürlich dann auch jetzt nicht irgendwo in der Sonne und Wärme. Also, ja, raumtemperiert einfach, ne? Und nicht in die Sonne stellen.
Und optimalerweise auch immer nur so viel in der Kaffeemühle drin haben, wie man dann auch regelmäßig verbraucht.
Exakt, denn die Kaffeemühle ist jetzt nicht der beste Aromaschutz oder Tresor, sondern wirklich immer die Mengen, die man am besten pro Tag oder für 2 Tage benötigt in die Mühle und nicht die Mühle bis oben randvoll füllen, richtig.
Wird Kaffee denn eigentlich auch schlecht? Also wird der ranzig oder ähnliches?
Ja, also du musst wirklich, egal welche Zubereitungsvariante du wählst, immer auf Sauberkeit achten, denn die Kaffeebohnen, die haben bis zu 17% Öle und Fette drin. Und wenn du zum Beispiel in der Gastro ab und an mal ein Espresso bekommst und die Siebträger nicht gereinigt wurden, dann kannst du noch so frischen Kaffee in die Mühle reinschütten. Der Kaffee nimmt halt, auch der frische Kaffee, dieses abgestandene Fett in den Siebträgern so schnell auf und schmeckt einfach dann so, ja, ranzig, modrig, muffig, also ganz, ganz, ganz fieser Geschmack.
Also auch dort immer schön sauber halten.
Immer. Also wirklich auch die Maschine schön reinigen, sauber machen, weil selbst nach einem Tag siehst du schon in den Brühgruppen oder Sieben, wie sich dann Öl und Schmotter einfach absetzt. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Ich bin ja, wie du weißt, nicht Kaffeetrinker und ich könnte ja sagen, ach, das alles interessiert mich nicht, die Bohne. Warum sollte ich denn jetzt trotzdem noch einmal Kaffee probieren und vielleicht welchen? Was ist denn für mich so eine gute Einstiegsmöglichkeit? Ich habe vielleicht das noch zur Erklärung früher tatsächlich auch schon mal probiert, aber er hat mir einfach nicht geschmeckt.
Also gut, so ein Einstieg ist natürlich der Lupinenkaffee. Ne? Also da haben wir wirklich dann auch etliche Nicht-Kaffeetrinker. Das ist die eine Variante. Und was wir auch als es noch Messen gab, was wir damals wirklich auch festgestellt hatten, der Cold Brew Kaffee, gemischt jetzt zum Beispiel mit irgendwie Tonic Water, Bitter Lemon, diese Kaffeelimonaden, lieben auch die Nicht-Kaffeetrinker. Also das wäre so mal ein Start. Und natürlich dann, gut, wenn man natürlich diesen Kaffeegeschmack nicht so mag, kann man natürlich dann auch Milchkaffee oder Latte Macchiato mal probieren, wenn man jetzt einfach so einen Hauch Kaffee irgendwo im Milchsee haben möchte. Ne?
Beim Cold Brew ist das ja auch so, dass er so ein bisschen schokoladig schmeckt.
Ja, das ist spannend. Also Cold Brew hat wirklich, oder unser hat jetzt diese schokoladigen Töne und du hast auch bis zu 80% weniger Säuren, sagt man, bis dato im Cold Brew Kaffee drin. Und du hast jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele, die nicht Kaffee oder die Kaffee nicht so mögen, die mögen halt einfach die Säuren, Bitterstoffe nicht wirklich. Und da ist dann der Cold Brew wirklich vielleicht mal ein guter Start, wenn man mehr so in Richtung dieser Kakaonoten sich da orientieren kann. Ne?
Ich werde es mal ausprobieren.
Test mal und sag ganz ehrlich Bescheid, ne, was deine Sensorik da spricht.
Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Rainer?
Ja, ein erfüllter Tag. Klar, Thema Kaffee natürlich. Also man startet mit einem Kaffee, tauscht sich dann am besten natürlich auch mit Kunden oder potenziellen Kunden auch aus und widmet sich möglichst viel natürlich dem Thema Kaffee, also weniger der ganzen Peripherie und Administration, weil im Endeffekt ein Kaffeeröster oder bei uns in der Branche, wir sind doch in gewisser Weise auch Freaks und Künstler und ja, wir wollen möglichst dann irgendwo an der Materie arbeiten. Ja, und wenn der Tag dann rum ist, dann noch ein Abschluss, ein guter Espresso und dann kann man schon sagen, war der Tag erfüllt. Ne?
Also startet und endet dein Tag mit Kaffee.
Genau, aber muss ich sagen, auch nach 20 Jahren immer noch in Maßen. Und jeder hat so sein Wohlfühllevel. Bei mir ist es meistens so, früh so ein Americano oder Kaffee Crema und dann nachmittags noch ein, zwei Espressi. Also jetzt, was ich hier trinke, noch der Kaffee Crema abends ist wirklich die Ausnahme. Habe ich jetzt einfach so zum Unterhalten. Klar, da nimmt man doch ein bisschen länger an so einer Tasse Kaffee als an dem Espresso und deswegen jetzt der Kaffee Crema noch. Ne?
Vielen herzlichen Dank, Rainer, für den Einblick in deine Rösterei, dass du uns da mitgenommen hast, auch auf deiner Suche nach dem besten Espresso außerhalb Italiens. Herzlichen Dank.
Danke dir und gib Bescheid, wie dir der Cold Brew geschmeckt hat. Vielen herzlichen Dank, Johannes. Und
alles das war Gute. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.